Morgen von mir. Ich kann leider nicht so schön Schweizerdeutsch. Immer wenn ich das probiert habe, haben meine Zuhörer angefangen zu lachen. Dann habe ich irgendwann aufgehört. Ja, mein Name ist Daniel Fassen, haben Sie schon gehört. Ich war hier auch schon mal zum Predigen, ist aber schon einige Zeit her. Ich bin verheiratet, habe inzwischen 3 Kinder. Ich glaube, als ich bei dir auf dem Bauernhof war, waren es nur 2. Eben der Jüngste, der ist jetzt 3 Jahre alt. Und ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wir haben in Sommerferien bei uns die Gottesdienste ausfallen lassen in der Gemeinde, beziehungsweise ich mache so Videoimpulse auf YouTube. Und deswegen kann ich heute mal hier sein als Gastprediger und das freut mich sehr. Ja, was möchtet ihr noch wissen über mich? Gibt es irgend noch was euch interessiert? Okay, dann starten wir mit der Predigt. Ja. Ihr seht, der Flyer ist veraltet, den ich da eingeblendet habe. Jetzt habe ich ihn ausgeblendet, oder du? Warst du. Okay. Ich halte eine Predigt, die ich auch in unserer Gemeinde gehalten habe. Und ich wollte nur zeigen, ich habe dazu 3 Predigten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die anderen beiden auch auf YouTube nachhören. Hoffnungsvoll war das Gesamtthema. Und heute möchte ich eigentlich ganz konkret eine Frage in den Raum stellen. Nämlich die Frage, was gibt deiner Hoffnung Qualität und Halt? Was gibt deiner Hoffnung Qualität und Halt? Herzlichen Dank. Ich denke, dass in dieser Zeit, in der wir leben, dass da das Thema Hoffnung aufkommt, das liegt nahe. Manche haben auch dazu Bücher geschrieben, ganz konkret. Andreas Boppart von Campus für Christus hat mich inspiriert, auch für diese Predigt. Ich werde auch ein paar Zitate aus diesem kleinen Büchlein bringen. Mein Exemplar habe ich schon verschenkt, aber ich finde, es lohnt sich, dieses Heftchen zu lesen. Das ist ein relativ kurzes, dünnes Buch. Und ja, er schreibt auch Hoffnung, Zuversicht in Zeiten von Corona, oder? Und wir sind ja da immer noch irgendwie drin. Natürlich, der Johannes hat auch gesagt, das Thema Hoffnung liegt für uns als Christen nahe. In 1. Korinther 13, Vers 13 kann man nachlesen, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 3, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Trotzdem denke ich, wir denken ganz oft über Glauben nach. Wir reden über unseren Glauben. Wir sagen, dass wir einander lieben sollen. Feindesliebe, Nächstenliebe, all diese Dinge in der Bibel. Aber was begründet denn eigentlich unsere Hoffnung? Was gibt unserer Hoffnung Qualität und Halt? Andreas Boppart hat in diesem Büchlein ein ganz cooles Bild verwendet. Er erzählt, wenn seine 4 Töchter baden, ihr habt gesehen, ich habe 3 Kinder und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn er dann das Badewasser ablässt, dann sieht man immer noch so Spuren in der Badewanne. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass da immer so Reste auf dem Boden übrig bleiben. Und er stellt so die Frage, ja, was ist denn in der Krise auf deinem Badewannenboden sichtbar geworden? Was für Ängste sind da sichtbar geworden? Was ist der Grund für deine Hoffnung? Und eben, ich habe so formuliert, was gibt deiner Hoffnung Qualität und Halt? Und mir geht es in dieser Predigt eigentlich nicht nur darum zu sagen, ja, wir haben allen Grund zur Hoffnung, sondern ich möchte wirklich über den Gedanken hoffnungsvoll reden. Es bringt einem ja nicht, dass Christen Hoffnung haben können, wenn man selber keine Hoffnung hat. Oder die Frage ist ja nicht, können wir irgendwas glauben, was uns Hoffnung gibt, sondern haben wir es? Wie werde ich voller Hoffnung? Und dazu müssen wir natürlich erstmal verstehen, was ist Hoffnung überhaupt? Und wenn man so zum Beispiel auf Wikipedia geht, dann kann man nachlesen und sehen, okay, Hoffnung ist eigentlich immer positiv. Also niemand hofft, dass irgendwas Schlechtes passiert, in aller Regel. Hoffnung hat irgendwas Positives zum Inhalt. Und Hoffnung hat auch immer mit einer Erwartung zu tun. Jetzt funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr. Wohin muss ich zeigen? Zu dir. Probier es nochmal. Genau. Hoffnung hat was mit ganz konkreten Erwartungen zu tun. Oder dass sich entweder ein Wunsch erfüllt oder eine Situation verändert. Hoffnung hat was damit zu tun, dass ich im Moment etwas noch nicht habe und darauf hoffe, dass etwas kommt. Zum Beispiel die Musik nach den Sommerferien wieder. Obwohl ich das jetzt echt schön fand. Aber wir haben jetzt bis zum Sommerferien nicht gesungen in unserer Gemeinde. Und ja, ich denke, wir haben alle so gewisse Hoffnungen, oder? Wir erwarten eigentlich, dass es besser wird für die Zukunft. So ein bisschen haben wir das ja auch schon erlebt. Eben, ich habe es auch schon erwähnt, Hoffnung hat was mit der Perspektive zu tun, mit der Zukunft, das, was kommt. Der Untertitel von Andreas Poppards Buch war auch Zuversicht, oder? Also positive Grundhaltung, das, was bessert oder dass irgendwas Bestand hat. Also, dass es zum Beispiel nicht mehr schlechter wird als jetzt, das könnte auch so eine Hoffnung sein. Ganz oft sind Hoffnungen aber auch sehr vage. Hoffnungen sind meistens Möglichkeiten. Aber man weiß nicht so genau, trifft es ein, ja oder nein. Und an dem Punkt unterscheidet sich mal ganz grundsätzlich unsere Hoffnung als Christen. Wenn man in die Bibel schaut, dann merkt man, dass Hoffnung nicht einfach nur die Möglichkeit ist, dass irgendwas besser wird. Sondern ich würde sagen, Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung. Das ist eine Erwartungshaltung, dass etwas eintrifft und nicht nur die Möglichkeit, dass es eventuell so kommen wird. Das entscheidet unsere Hoffnung von der Hoffnung, die ich ganz oft in unserer Gesellschaft lebe. Oder manche denken, ja, hoffentlich ist diese Krise bald vorbei und dann, man weiß nicht, halbes Jahr, ein Jahr, wann kommt ein Impfstoff, funktioniert das mit dem Impfstoff und so weiter und so fort. Hoffentlich kriege ich diesen Virus nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich dieses Viech nicht haben will. Aber natürlich habe ich da keine Gewissheit. Aber die christliche Hoffnung hat einen starken Akzent der Gewissheit. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 1, ja, gibt es eine Definition von Glaube. Du musst mit der Maus auf der Präsentation sein, glaube ich. Sonst, also ich kann nicht weiterfallen im Moment. Okay. Warte. Genau. Hebräer 11, Vers 1 kann man nachlesen, was ist denn der Glaube? Und da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also da merkt man, da steckt in diesem Glauben steckt mehr als die Möglichkeit, sondern da rechnet man mit unsichtbarer Wirklichkeit. Und man erwartet, dass sich etwas erfüllt und man ist zuversichtlich. Andreas Poppart sagt, Hoffnung ist nicht eine Frage der Umstände, sondern der Blickrichtung. Hoffnung ist für uns als Christen nicht eine Frage der Umstände, sondern der Blickrichtung. Und deswegen möchte ich euch vielleicht mal die Frage stellen, wenn ihr jetzt so zurückblickt und mal eine Kurve zeichnen müsstet, oder es gibt ja so verschiedene Kurven, irgendwelche Herzkurven, Plus und Minus, sind oben und unten und nach rechts hat man die Zeit. Wenn ihr jetzt mal eine Kurve zeichnen müsstet, wie ist denn eure Hoffnungskurve in den vergangenen Wochen verlaufen? Oder in den vergangenen Monaten? So Mitte März haben wir aufgehört mit Gottesdienst vor Ort und da habe ich eigentlich gedacht, ja komm, das schaffen wir. Habe irgendwie Livestream auf YouTube eingerichtet. Ich war sehr zuversichtlich. Meine Hoffnungskurve ging relativ gut nach oben. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das ganze Zeug so gravierend wird. Ich meine, aber irgendwann kann man sich das eigentlich noch vorstellen? Also ich habe in der Vorbereitung der Predigt, habe ich gedacht, wir hatten mal eine Phase, wo man sich mit maximal 5 Leuten treffen durfte. Das ist eigentlich unvorstellbar, oder? Also wer das im Januar gesagt hätte, der hätte wahrscheinlich attestiert bekommen, dass er unter Wirklichkeitsverzerrung leidet. Und meine Hoffnungskurve, die ist durchaus immer wieder geschwankt. Ich habe so eine chronische Darmkrankheit, Colitis ulcerosa. Die habe ich im Moment dank einer ziemlich heftigen Therapie auch gut im Griff. Aber, oder mein Körper oder Gott. Aber lange war für mich nicht klar, gehöre ich denn jetzt zur Risikogruppe, ja oder nein? Und dann kam irgendwann die Nachricht von der FEG Schweiz, dass ein junger Pastor überhaupt nicht zur Risikogruppe gehörend auf der Intensivstation liegt und beatmet wird. Und da ging es mir schon nicht so gut. Ich meine, ihr habt gesehen, 3 Kinder. Klar, ich weiß, dass der Tod eine Wirklichkeit ist. Aber man hat es einfach nicht gewusst. Und so vieles war unklar und meine Hoffnungskurve, die hat geschwankt. Mir ging es nicht nur immer gut und ganz ehrlich gesagt, ich habe da 10 Gottesdienste alleine vor der Webcam gesessen und eine Predigt gehalten und irgendwann habe ich gedacht, das ist so doof. Oder man sieht keine Gesichter, man hat keine Reaktionen, man sitzt da alleine im Büro. ich bin begeistert von den digitalen Medien und ich würde es auch gern weiter in die Zukunft machen und ich will das auch verbessern. Also wenn ihr die Videos schauen wollt und mir ein Feedback geben möchtet, tut es gerne. Ich glaube, ich kann da noch dazulernen. Aber wirklich, meine Hoffnungskurve, die war strapaziert. Und natürlich, jetzt geht es wieder nach oben, oder? Ich fand es noch ganz spannend. Ich bin durch dieses Buch und durch die Recherche für diese Predigt bin ich auf ein Interview gestoßen mit Claude Kühni. Der hat eine chronische Erkrankung und verbringt, glaube ich, den ganzen Winter immer in Isolation. Für den ist Isolation nichts Neues. Und dann haben sie ihn aber in dieser krassen Phase haben sie ihn interviewt und auf SRF kann man das Interview finden und haben ihn so gefragt, wie er denn mit der Isolation umgeht. Und der hat dann halt einfach gesagt, ja, du musst weiterschalten, geht wieder nicht. Es ist wie bei einer Speisekarte. Man findet dort keine Sachen, die man nicht bestellen kann. Oder wenn ein Wirt, der setzt nichts auf die Speisekarte, was er nicht in der Küche hat und was er nicht anbieten kann. Und wenn wir sozusagen auf unsere Speisekarte keinen Geburtstag mit 120 Leuten setzen, dann können wir auch nicht enttäuscht werden. So ist er mit der Isolation umgegangen. Und in dem Buch von Andreas Bobhardt wird eine Jüdin zitiert, Chava Ginzburg, die hat gesagt, wenn du deine Hoffnung verloren hast, kannst du keine Kinder in die Welt setzen, nicht heiraten, gar nichts tun. Hoffnung ist das wichtigste Wort der Existenz. Ich habe das Gefühl, gewonnen zu haben nach all dem, was ich hinter mir habe. Und nun bin ich hier und ich glaube an die Menschheit. Sie war eine Jüdin, die im KZ war, an der auch Mengele seine Versuche durchgeführt hat. Sie hat es überlebt, aber sie spricht eben auch davon, oder, dass manchmal die Hoffnungskurve einen ganz schönen Knick bekommt. Nämlich, wenn du keine Hoffnung hast, dann kannst du auch keine Kinder in die Welt setzen. Und das heißt, sie sagt sogar, Hoffnung ist das wichtigste Wort der Existenz. Bei ihr ist es dann irgendwie, sie hat das Gefühl gewonnen zu haben und nun bin ich hier und sie glaubt an die Menschheit. Genau, jetzt, wie sieht deine Hoffnungskurve aus? Ich habe vielleicht ein paar Ideen dir gegeben. Wenn du dir das so überlegst, dann sind wir jetzt am Steigen. Unsere Hoffnung steigt. Die ganz konkrete Frage wäre für mich jetzt, warum eigentlich? Weil die Umstände sich geändert haben? Weil die Voraussetzungen wieder besser sind, weil wir uns wieder so treffen dürfen, weil wir nach dem Sommer wieder singen dürfen. Warum haben wir wieder mehr Hoffnung? Warum geht es uns wieder besser? Sind doch die Umstände entscheidend und nicht die Perspektive? Die Frage ist ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du morgen von deinem Arzt gesagt bekommst, Krebsdiagnose, Chemotherapie, schlechte Überlebenschance? Wie würde es dann deine Hoffnungskurve gehen? Das ist ja nicht unrealistisch. Das passiert. Jede Woche. Auch Christen. Ich weiß nicht, wer Timothy Keller kennt. Als ich die Predigt zum ersten Mal gehalten habe im Juni, hat er gerade bekannt gegeben, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet und sich in Behandlung begibt. In der Corona-Phase sind Leute gestorben. In den letzten Monaten sind viele Leute oder einige Leute in meinem Umfeld und Bekanntenkreis gestorben. Nicht an Corona, aber zum Beispiel eine Frau in unserer Gemeinde, die hat einen Herzinfarkt bekommen. Mit ihr habe ich am Mittwoch telefoniert und am Freitagmorgen hat ihre Tochter mich angerufen und hat gesagt, dass sie gestorben ist. Sie war schon im Krankenhaus, weil sie einen Herzinfarkt hatte und hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder einen Herzinfarkt bekommen. Was wäre, wenn? Andreas Bobhardt schreibt in dem Buch, dass er in dieser Corona-Phase, dass er am Bett eines verstorbenen 7-jährigen Jungen saß, der gestorben ist. Was wäre, wenn? Wie geht es dann mit unserer Hoffnungskurve hoch oder runter? Was gibt unserer Hoffnung Qualität und Halt? Das ist meine Frage. Und wahrscheinlich ist das, was ich jetzt sage, nicht ganz neu, aber ich möchte es dir trotzdem ganz besonders zusprechen und ich hoffe auch, dass ihr das vielleicht nochmal auf eine neue Art und Weise hören könnt. Aber was gibt unserer Hoffnung Qualität und Halt? Was führt denn dazu, dass nicht nur Hoffnung da ist, sondern dass ich voller Hoffnung bin? Ich habe in den letzten Wochen, ist einer meiner Onkels verstorben und dann habe ich eine Trauerkarte geschrieben und eine der Verse, die ich persönlich bei jeder Beerdigung zitiere und auch den Vers, den ich dieser Tante von mir geschrieben habe, steht in Johannes 11. Und damit möchte ich meinen ersten Punkt untermauern. Was gibt meine Hoffnung, Qualität und Halt? Zunächst mal Jesus. In Johannes 11 sagt Jesus was, was ich eigentlich meine, das ist ein absolut krasser Satz. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann stellt Jesus die Frage, glaubst du das? Und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, aber ich will uns das trotzdem nochmal in Erinnerung rufen. In welcher Situation sagt Jesus das denn? Also erstens, er sagt es vor seiner Auferstehung. Und er sagt es der Martha. Sie ist die Schwester von Lazarus und Lazarus ist tot. So tot, dass er schon seit 3 Tagen im Grab liegt. Und als er wenige Momente später den Leuten sagt, mach doch mal bitte das Grab auf, dann sagen die Leute zu ihm, Jesus, lass es bleiben, der stinkt schon. Das ist was ich bisher nicht erlebt habe. Ich weiß nicht, wie Leichen riechen, nur aus der Beschreibung. Aber das soll kein angenehmer Geruch sein. Aber so real war der Tod von Lazarus. Und in dieser Situation geht Jesus zu der Schwester von Martha. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Die hat ihren Bruder begraben. Die hat sich von ihm verabschiedet, die hat geweint, die hat getrauert, die hat ihn ins Grab gelegt, die hat das Grab zugemacht, verschlossen. Dann kommt Jesus zu spät, nach ihrer Auffassung. Und Martha hört von Jesus diesen Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und Jesus sagt, glaubst du das? Sagt, ja, irgendwie glaube ich das schon. Und Jesus macht das dann ganz konkret. Er geht zu diesem Grab, sagt, Lazarus, komm heraus. Und der kommt tatsächlich raus. Aber wenn man sich diesen Satz mal überlegt, dass da Jesus als Mensch auf dieser Erde war und diesen Satz sagt zu einer Frau, die gerade ihren Bruder begraben hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann muss man doch sagen, entweder Jesus meint das ernst und dann hat er wirklich phänomenale Mächte, oder er hat einen, soll ich das jetzt formulieren, er war ein Lügner, er war ein Betrüger oder Hochstapler. Weil ich meine, diesen Satz, den kann man ja eigentlich nicht sagen, wenn man ganz bei Sinnen ist. Also ich würde es nicht sagen, über mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben, würde ich über mich nicht sagen. Jesus sagt es über sich selbst. Das ist nicht gerade zurückhaltend. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und ich möchte es hier einfach betonen. Und das ist auch dieses Krasse bei diesen Ich-Bin-Worten. Er sagt nicht, es könnte sein, dass ich da was machen könnte. So. Lass mich mal probieren. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Er spricht hier nicht von irgendwelchen Möglichkeiten oder Optionen oder Wahrscheinlichkeiten. Das sind keine Vermutungen. Sondern er sagt einfach, ich bin das. Und dann geht er zu diesem Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Ja, wie kann uns das jetzt Hoffnung geben? Ich glaube, es gibt 3 Möglichkeiten, wie man eben auf diesen Satz reagieren kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Man kann sagen, ja, Jesus sagt, ich bin. Oder ich kann hier sagen, Jesus ist, er ist. Oder jeder von uns kann sagen, du bist. Und die Frage, die Jesus der Martha stellt, das ist ja die entscheidende Frage auch für uns. Stehen wir an den Gräbern unserer Toten und sagen, Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben? Oder sagen wir einfach, ja, ich weiß, er ist. Sprechen wir das auch als Gebet aus? Ist das Ausdruck unseres Glaubens, unserer Vertrauen, unserer Hoffnung, du bist die Auferstehung und das Leben? Was sagen das einfach andere über Jesus? Ich glaube, wenn wir anfangen zu beten, du bist die Auferstehung und das Leben, dann wächst Hoffnung in uns. Dann wird die Realität des Todes mit der Macht und mit der Kraft Jesu konfrontiert. Und Deswegen ist mein zweiter Punkt heute Morgen, was gibt meiner Hoffnung Qualität und Halt? Jesu Auferstehung. Diese Auferstehung von Jesus, die ist ja nicht selbstverständlich. Vermutlich sage ich da keinem was Neues, aber niemand hat die Auferstehung Jesu von Anfang an geglaubt. Niemand. Niemand stand mit dem Terminkalender neben dem Grab von Jesus und hat gesagt, jetzt geht's los, 3 Tage später, auf Jesus, ich warte. Niemand. Kein Petrus, kein Johannes, die Frauen nicht. Alle haben gedacht, da ist irgendwas schiefgelaufen, wie sie Jesus begegnet sind. Und dann schreibt dieser Petrus, der Frau nicht geglaubt hat und dann zum Grab gerannt ist, schreibt dann in seinem ersten Petrusbrief, ich muss wieder weiterschalten, schreibt in seinem ersten Petrusbrief, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Kannst du mal weiterschalten? Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Also Petrus weiß natürlich, nicht alles von dem, was Gott uns schenkt, ist jetzt schon sichtbar. Aber er sagt hier, die Auferstehung von Jesus, die hat alles geändert. Die Auferstehung von Jesus, die hat uns gezeigt, dass die Worte, die Jesus formuliert hat, dass es nicht einfach nur schöne Worte sind. Ich meine, Jesus hat 3-mal angekündigt, dass er sterben und wieder auferstehen wird. Ich glaube, Markus 8, 9, 10, könnt ihr das nachlesen. 3-mal sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sterbe und danach werde ich auferstehen. Sie haben sie irgendwie nicht begriffen. Aber nachdem sie begriffen haben, was Auferstehung bedeutet, sagt Petrus, hey, dadurch haben wir eine neue Hoffnung. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir haben jetzt eine sichere Hoffnung. Merkt ihr? Keine Möglichkeit. Eine zuversichtliche Erwartung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Ich bin nur an vollen Gräbern gestanden bisher. Ich bin nur an Gräbern gestanden, die voll geblieben sind. Die Jünger standen an einem Grab, das leer war. Leer, weil nicht weil Jesus gestohlen wurde, nicht weil er umgebettet wurde, sondern weil er auferstanden ist. Und sie sind diesem auferstandenen Jesus begegnet und sie haben gemerkt, jemand, der den Tod besiegt hat, wenn ich auf seiner Seite stehe, dann brauche ich nichts mehr zu fürchten. Wir haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und die entscheidende Frage ist wiederum, dass du hoffnungsvoll wirst. Was machst du aus dieser Auferstehung von Jesus? Behandelst du Jesus, als wäre er eine Person der Geschichte, an die du dich immer wieder erinnerst und der Sprüche gesagt hat, die dir neue Kraft gegeben haben? Oder lebst du aus dieser persönlichen Begegnung mit einem Auferstandenen? Was gibt deine Hoffnung Qualität und Halt? Elke Werner schreibt in diesem Büchlein auch, das ist von mehreren Leuten geschrieben worden, Elke Werner schreibt, begründete Hoffnung beruht auf den Fakten, die durch Kreuz und Auferstehung ein unumstößliches und von keiner Krise gefährdetes Fundament gelegt haben. Das Leben siegt über den Tod. Wahrscheinlich hat niemand von uns diesen Satz aus eigener Erfahrung. Das Leben siegt über den Tod. Wir haben immer nur das Tod besiegt das Leben. Am Ende ist jeder von uns tot. Es ging mir tatsächlich in den letzten Monaten immer mal wieder durch den Kopf, auch weil 2 Großeltern meiner Frau gestorben sind und ich auch mit unseren Kindern zum ersten Mal so bewusst auf einer Beerdigung war. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, irgendwann ist es wahrscheinlich so, dass meine Kinder meinem Sarg hinterherlaufen. Also jeder von uns wird irgendwann tot sein. Aber die Frage ist, was kommt danach? Und dass Jesus das Grab verlassen hat, gibt uns Hoffnung, begründete Hoffnung, dass das Leben über den Tod siegt. Denn wir beten zu einem auferstandenen Jesus. Was gibt mir Hoffnung, meiner Hoffnung Qualität und Halt? Erstens Jesus, zweitens seine Auferstehung, drittens das, was er gesagt hat in Matthäus 28, wo er von seiner Macht und von seiner Gegenwart spricht. Wir lesen in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht, macht zu meinen Jüngern, tauft sie, lehrt sie und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich finde, das ist auch wieder so ein Satz, wo man sich ganz bewusst machen muss, was sagt Jesus denn hier? Das ist wieder keine Möglichkeit. Er sagt nicht, wenn ihr in schwierige Situationen kommt, dann meldet euch bei mir, es könnte sein, dass ich euch helfen könnte. Er sagt nicht, eventuell, wenn ihr keinen Ausweg mehr findet, habe ich einen guten Rat für euch. Sondern er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Da gibt es kein Fragezeichen, nur ein Punkt. Das ist so. Und dann sagt er zum Schluss, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob du Gottes Stimme schon mal gehört hast. Jesus, der auferstandene Herr, ist da. Punkt. Das hat nichts damit zu tun, ob dir alles gelingt und ob gerade gute Stimmung ist. Das hat nichts damit zu tun, ob du deine Prüfung bestehst. Das hat nichts damit zu tun, ob du regelmäßig in deiner Bibel liest. Jesus ist da. Er sagt nicht, wenn du lange genug gebetet hast, dann bin ich auch bei dir. Er sagt nicht, wenn du am Sonntag im Gottesdienst warst. Er sagt nicht, wenn du 1,5 Stunden stille Zeit jeden Tag machst, dann habe ich dich besonders lieb. Sondern er sagt einfach, mir ist alle Macht im Himmel gegeben und deswegen bin ich auch jeden Tag bei euch. Und damit dürfen wir doch rechnen. Und es ist wieder die Frage, wofür, wie bete ich denn, wie nehme ich diese Verse? Sind es einfach nur Beschreibungen von etwas, was Jesus gesagt hat? Oder sind es Wahrheiten, die für mich gelten und aus denen ich heraus lebe? 3 Dinge habe ich bisher genannt. Ich muss auch ganz Schluss einen vierten machen. Wahrscheinlich bin ich schon viel zu lang. Ich möchte einfach sagen, unsere Hoffnung gewinnt Qualität und Halt aus unserer Erfahrung heraus. Also, wenn wir zum Beispiel die Psalmen lesen, ich habe euch hier mal Psalm 18 mitgebracht, wenn ihr euch mal mit der ganzen Bibel beschäftigt, die stellen sich immer wieder hin und blicken zurück. Es gibt ganze Psalmen, die Geschichte Israels erzählen. Meine Videoimpulse, die ich gerade für meine Gemeinde mache, die beschäftigen sich mit Abraham. Und ich finde es so faszinierend, vielleicht darf ich das kurz sagen. Ich meine, Abraham, die Berufung von Abraham steht in 1. Mose 12. Das sind ungefähr 7-8 Seiten in meiner Bibel. Und Abrahams Vorfahren steht in Josua 24, die haben an andere Götter geglaubt. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was hat denn Abraham überhaupt von Gott gewusst? Also wenn man das ernst nimmt, was die Bibel sagt, dann hat er eigentlich nur gewusst, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Da steht nicht mal der Name des Landes. Hebräer 11 betont es auch, Abraham geht los, ohne zu wissen, wohin er gehen soll. Er geht einfach. Er hat einen Haufen von Versprechen, ich will dich segnen, du sollst berühmt werden, du wirst für die ganze Erde wichtig werden. Und dann geht er. Das fasziniert mich total. Und wir schauen zurück, oder? Wir schauen zurück, wir haben so eine ganze Bibel, also eben, ich zeige es euch. Ja, das sind die ersten 12 Kapitel in meiner Bibel. Vielleicht eine Seite mehr. Hey, macht einen Unterschied. Und das sind all die Erfahrungen, von denen Abraham noch gar nichts wusste. Wir können zurückblicken. Wir sehen, was Mose, Josua erlebt haben, was in der Richterzeit passiert ist. Wir wissen von Saul, David, Salomo, wir kennen Samuel, wir wissen von dem Tempel, wir wissen, dass das babylonische Exil nicht ewig gedauert hat. Wir können daraus lernen, wir kennen die Geschichte von Jesus, wir kennen die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde, wir kennen Paulus, wir haben die Offenbarung, wir haben so viel an Schätzen in der Bibel. Auch wenn wir auf YouTube gehen oder ins Fernsehen gehen und die Beiträge vom ERF schauen, so viele Menschen, die uns erzählen von der Halt und von der Kraft, die Jesus ihnen gibt. Es gibt so viele Erfahrungen und ich merke das auch hier im Psalm 18, oder David? Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier, mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Ich muss eins weiterschalten wieder. Doch der Herr gab mir Halt und Sicherheit. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Da merkt man, ja, auf der einen Seite ist ein wahnsinnig schöner Lobpreis, aber der Lobpreis, der hat seinen Grund in der Erfahrung, dass er ihn herausgerissen hat, oder? Vorher heißt es, ich liebe dich, Stärke, Fels, Festung, Befreier, Zuflucht, Schild, Retter, Burg, Höhe. Ja, das hat ein Fundament. Er hat es ja erlebt. Der Herr gab mir Halt und Sicherheit. Er führt mich aus der Not in den weiten Raum. Und wenn wir sehen, die Psalmen von David, die sind voll von ich verstehe das nicht. Übrigens auch Abraham. Er sagt ja zu Gott, für den war nicht alles klar, der war nicht ein Held. Das wisst ihr, oder? Der geht zu Gott und sagt, wie willst du das machen? Ich bin viel zu alt. Und schlägt dann vor, nimm doch einfach Ismael oder meinen Knecht. Und Gott sagt, nein. Mit 100 wird er dein Vater. Ich finde, diese Erfahrung, die sollten wir nicht einfach wegschmeißen, sondern sollten wir teilen. Wir sollten auch unsere eigenen Erfahrungen festhalten, aufschreiben. Oder Videotagebücher machen oder sonstige Tagebücher führen. Ich bin nicht so der Tagebuchschreiber, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt Menschen, die haben Tagebuch geschrieben über Jahrzehnte und die haben darin immer wieder festgehalten, was sie mit Gott erlebt haben. Können zurückblicken, sagen, meine Hoffnung hat Substanz. Was gibt deiner Hoffnung Qualität und Halt? Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, dich ein bisschen mit hineinnehmen und deiner Hoffnungskurve nicht nur eine Perspektive geben, sondern auch ein Fundament. Denn meine Hoffnung gründet auf Jesus, dass er gesagt hat, ich bin. Meine Hoffnung gründet darauf, dass Jesus auferstanden ist, dass er nicht im Grab verwest ist. Meine Hoffnung begründet sich auf seine Macht und seine Gegenwart heute. Meine Hoffnung begründet in der Erfahrung, die ich gemacht habe, die andere gemacht haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern können, nach dem nächsten Lied. Denn das Abendmahl ist immer auch ein Hoffnungsmahl. Das ist ein ganz interessanter Text. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus, denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Im Lukas-Evangelium merken wir, das ist ein Passamahl, da gibt es eigentlich 4 Kelche. Wir haben nur noch einen und das Brot als Abendmahl. Aber hier kommt noch ein weiterer Kelch vor und Jesus sagt, ich werde nicht mehr von diesem Kelch trinken, bis ich im Reich Gottes das mal mit euch zusammen feiern werde. Und deswegen erinnert uns das Abendmahl auch immer daran, dass wir eines Tages mit Jesus an einem Tisch sitzen mit ihm selbst feiern wir. Wenn wir Abendmahl feiern, dann stellen wir nicht einfach etwas auf den Tisch, sondern Jesus deckt den Tisch für uns. Und bevor er stirbt, sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Ich lade uns ein, dass wir jetzt still werden, und ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber wir haben gesagt, der Johannes betet und dankt für das Brot und ich für den Wein, und danach werden wir es dann verteilen. Lass uns doch aber erst noch einen Moment still sein, persönlich vor Gott kommen, und dann kannst du einfach beten. Was hast du davon?
Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns Jesus Christus gegeben hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Weg zum Kreuz gegangen bist. Ich möchte dir danken, dass du die Schmerzen auf dich genommen hast, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Danke, dass wir gerecht sein vor dir. Und so wie du gestorben bist für uns, so ist es auch so, dass unser eigenes Ich soll sterben vor dir, dass wir uns dir ganz hingeben, dass etwas Neues entstehen kann. Und danke, ja, dürfen wir ein neues Leben haben in dir, wenn wir eben zu dir kommen, demütig werden vor dir. Danke vielmals für das, was neu entstanden ist. Amen.
Danke dir für das Blut, was du vergossen hast. Und dass du mit diesem Blut wirklich ein für alle Mal uns sagst, dass dieses Blut auch unsere Sünden reinwäscht, dass es uns reinwäscht von aller Sünde. Danke, dass du uns das zusagst, dass wenn wir zu dir kommen und um Vergebung bitten, dass du uns dann Vergebung schenkst. Danke, dürfen wir darauf vertrauen, dass das, was du getan hast am Kreuz, ein für alle Mal ausreicht. Danke, dürfen wir uns heute daran erinnern, was du getan hast, und dass wir eine lebendige Hoffnung haben, eine sichere Hoffnung haben, dass wir das erwarten dürfen, dass wir eines Tages mit dir wirklich gemeinsam dieses Fest feiern. Danke, dürfen wir das heute tun, uns daran erinnern, was du getan hast, und uns auf das freuen, was noch kommt. Amen.